Moin Moin nach Hamburg. Mein Name ist Merlin Schacht und ich studiere Soziale Arbeit in Wolfenbüttel in Niedersachsen. Als ich am letzten Wochenende in Hamburg zu Besuch war, hat das Wetter leider gar nicht mitgespielt. Typisches Hamburg-Wetter halt. An diesem Wochenende soll es aber gleich viel besser aussehen. Deswegen wünsche ich Ihnen zum einen sehr viel Sonne, sommerliche Temperaturen und an diesem Freitag, den 5.04.2024, viel Freude mit Episode 122.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Und auch von mir einen guten Morgen Hamburg und ganz, ganz liebe Grüße heute nach Wolfenbüttel zu Mailin. Vielen Dank für den Pre-Opener. In Wolfenbüttel ist übrigens meine Mutter geboren, also so klein ist die Welt. Heute ist die erstmal letzte Marcel Becker-lose Folge. Mein Name ist Sebastian Günther und ab morgen darf ich wieder hinter den Kulissen tätig sein und zwar als Produzent dieses Podcasts. Heute führe ich aber nochmal durch diese Folge. Marcel Becker bereitet sich hinter den Kulissen schon sehr intensiv auf die Wochenendfolgen vor und wird uns nachher als kleine Überraschung auch im Studio besuchen und uns erzählen, was am Wochenende so los ist. Als Co-Moderatorin heute an meiner Seite ist unsere Werkstudentin Emily Niebuhr. Guten Morgen, Emily.
Ja, hallo Sebastian und auch von mir natürlich guten Morgen und ganz besonders liebe Grüße an meine beste Freundin Mailin nach Wolfenbüttel. Wir haben heute folgende Themen für Sie zur Auswahl. Wir beschäftigen uns mit der Saftig-Preiserhöhung in der Äpfelharmonie, die aber nur ein ganz bestimmtes Publikum trifft. Wir schauen auf die Probleme, die eine einfache IC-Kartensperrung mit sich bringen kann. Wir sprechen über die kuriosen Regeln für die Außengastronomie in Harburg. Und wir informieren über den Europäischen Tag des Kunsthandwerks, der an diesem Wochenende in Hamburg stattfindet.
Das alles jetzt.
Junge Menschen für klassische Musik begeistern, das muss doch eins der wichtigsten Ziele für große Konzerthäuser wie die Äpfelharmonie sein. Deswegen haben viele auch extra Angebote für das U30-Publikum. Im inzwischen zum Wahrzeichen gewordenen Hamburger Konzerthaus konnten junge Klassikfans die Konzerte bislang für einen stark ermäßigten Preis besuchen.
Doch dieser kleine Luxus für das junge Publikum ändert sich jetzt. Die Äpfelharmonie hat angekündigt, die Preise stark anzuziehen und teilweise sogar zu vervielfachen. Bei uns ist jetzt unsere Kollegin Annika Würz aus dem Kulturressort. Hallo Annika.
Hi.
Annika, wie hoch fällt der Preissprung denn aus?
Also der Preissprung betrifft erstmal nur junge Menschen unter 30 Jahren und der fällt sehr unterschiedlich hoch aus. Vorher haben die jungen Menschen für ein Elbphilharmonie-Abo mit jeweils 4 oder 5 Konzerten einen Festpreis bezahlt und jetzt zahlen sie einen anteiligen Abopreis. Ich kann das auch konkreter machen, also beispielsweise der Abopreis für das Abo Nummer 2 lag letztes Jahr bei 60 Euro. Und je nach Platzlage kann der nun auch gut bei mehr als 230 Euro liegen. Also das ist fast der vierfache Preis.
Und wie begründet das Konzerthaus diese drastische Erhöhung der Preise?
Nun, also die Elbphilharmonie sagt eben auch, sie müssen sparen. Sie sind logischerweise auch von der Inflation betroffen und allen Teuerungen, die wir haben. Und das derzeitige Abo-Modell mit dem Festpreis, egal auf welchem Platz man sitzt, ist eben schon ziemlich alt, nämlich älter als das Konzerthaus überhaupt. Also das galt schon in der Leishalle, noch bevor die Elfi gebaut wurde. Und jetzt sei es eben ein überfälliger Schritt gewesen, die Abo-Preise anzupassen.
Aber du hast es eben gesagt, es trifft nur die Jungen.
Es trifft nur die jungen Menschen unter 30 Jahren. Für die natürlich so eine Preiserhöhung ganz besonders ins Budget schlägt.
Und wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre unter 30 Jahren, was ihr beiden ja seid, aber ich ja nicht mehr, gibt es für mich oder gibt es für euch denn noch Wege, an ermäßigte Tickets zu kommen?
Einerseits ist es natürlich möglich, ein Abo abzuschließen und weiter auf den hinteren Plätzen zu sitzen, dann wird es günstiger. Aber auch da kommt man teurer bei weg als bislang. Also beispielsweise kann man das Abo 2 in diesem Jahr für 85 statt 60 Euro buchen, ist immer noch eine drastische Verteuerung. Und dann gibt es die ganz günstige Möglichkeit, sich Elfi-Konzerte per Red-Ticket zu sichern. Das ist ein Ticket, das kostet für jedes Konzert nur 12 Euro, wird aber erst 14 Tage vor Konzertbeginn freigeschaltet und dann muss man eben hoffen, dass es da noch Plätze gibt und man sich dieses Red-Ticket sichern kann. Also es ist nicht sonderlich planbar.
Da stellt sich ja die Frage, lohnt sich das Abo für die jungen Menschen überhaupt noch oder ist es günstiger für die paar besuchten Konzerte, ein einfaches Ticket zu kaufen?
Ich denke, es kommt stark darauf an, wo man sitzen möchte. Ich bin jemand, ich spiele selber kein Instrument und muss nicht unbedingt aus nächster Nähe sehen, wie jemand seinen Kontrabass bedient. Ich habe auch auf den hinteren Plätzen Spaß am Hören. Für solche Menschen lohnt sich das Abo vielleicht noch. Ansonsten ja, kann es auch günstiger sein, einzelne Konzerte zu buchen und dann seltener in die Elfi zu gehen.
Und jetzt hast du ja für abendblatt.de auch einen Kommentar zu dem Thema verfasst, und zwar mit der Überschrift: Der leere Rang von morgen, Konzerthaus erhöht U30-Preise. Schon drastisch, aber kannst du uns dazu mehr sagen?
Ja, der leere Rang von morgen, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich schätze, wenn Menschen unter 30 noch nie in einem Konzerthaus, noch nie in der Elfi oder Leishalle waren, dann werden sie das mit über 30 Jahren für mehr Geld auch nicht tun. Ich finde es extrem wichtig, junge Menschen schon heute ins Konzerthaus zu locken, damit die Elfi eben in 30 oder 40 Jahren nicht leer ist.
So, und jetzt bin ich ja der einzige Ü30-Mensch hier im Studio. Ich habe ja zwei U30-Menschen hier. Wie sieht das bei dir aus, Annika? Warst du denn schon mal in der Elbphilharmonie? Und gibt es etwas, wo du sagst, da könnte die Elfi auch noch mehr aufs junge Publikum eingehen?
Ja, ich war schon ganz oft in der Elbphilharmonie und habe bisher auch ein Abo besessen, das ich nun aber auch gekündigt habe. Ich werde jetzt einzelne Konzerte besuchen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, bis auf die Preisfrage, finde ich, ist die Elbphilharmonie sehr geeignet für junge Menschen. Es ist ein offenes Haus, es ist wirklich ungezwungen und moderne Atmosphäre, insbesondere für ein Konzerthaus, das ist einladend. Und es gibt eben auch viele Angebote für Klassik-Einsteiger. Ich muss mich nicht unbedingt auskennen, um in die Elfi zu gehen. Es gibt das Einsteiger-Abo, das Jazz-Abo, und es gibt zum Beispiel auch viele Konzerte, die selbst von Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern bestritten werden. Auch das finde ich sehr, sehr gut.
Jetzt hast du ja einiges an Preisen und Abos erwähnt. Wie kann ich das denn am besten nachgucken? Finde ich auf der Webseite eine Übersicht über die Preise?
So ähnlich, ja. Also die Webseite ist sehr, sehr einfach in der Benutzung, weil die eine hervorragende Filterfunktion hat. Da kann ich mir die Konzerte nicht nur nach Datum oder Preis filtern lassen, sondern eben auch nach Vorerfahrung. Also du kannst auch ankreuzen, ich will Konzerte für Einsteiger. Dann wird dir natürlich erstmal Vivaldi die vier Jahreszeiten vorgeschlagen oder eben andere klassische Konzerte, zu denen man einen einfachen Zugang hat. Du kannst ankreuzen, ich bin Experte, ich bin jemand, der interessiert sich für Jazz, ich möchte mit meiner Mutter hingehen oder mit der Familie. Also die Webseite ist da wirklich lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Es gibt auch total viele Videos und viele Konzerte werden auch von der Elbphilharmonie bei YouTube hochgeladen und sind noch ein Jahr nach Konzert abrufbar. Auch da lohnt sich's vielleicht mal reinzuschauen.
Die Elbphilharmonie erhöht die Preise, aber nur für das U30-Publikum. Vielen Dank an unsere Kollegin aus dem Abendblatt Kulturressort, Annika Wirz.
Der Verlust der Bankkarte bedeutet viel Stress und Ärger. Der Rat der Banken ist, schnell zu handeln und die Karten sperren zu lassen. Dafür gibt es eine einheitliche Rufnummer. Dann soll es ganz einfach gehen. Das sagen zumindest die zahlreichen Werbespots im Internet.
Portemonnaie geprüft, Tasche geprüft, Hose geprüft. Der Schockmoment. Meine Bankkarte ist weg. Aber keine Panik. Ihr könnt den Sperrnotruf 116 116 wählen.
Diese Nummer solltest du dir genau merken. 116 116.
Doch sollten Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten anrufen, steht Ihnen gerne unsere Hotline 116 116 zur Verfügung.
Ganz einfach und auf jeden Fall super sicher. Aber dass das auch anders gehen kann, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Wirtschaftskollegen Steffen Preisler. Steffen, du hast da einen Fall recherchiert, der etwas besonders ist. Kannst du uns diesen einmal schildern?
Ja, es geht um einen Hamburger, der in Berlin studiert und dem im Sommer des vergangenen Jahres hier in Hamburg seine EC-Karte geklaut worden ist. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet und hat die Karte natürlich auch sperren lassen über diese bekannte Notrufnummer 116 116. Damit schien für ihn der Fall erledigt. Er hat auch nichts mehr davon gehört. Erst jetzt, vor wenigen Wochen, hat er auf seinen Kontoauszügen festgestellt, dass es Einkäufe in Hamburger Geschäften bei Rossmanns und Ernest Family gibt, die er nicht getätigt hat, weil er ja auch gar nicht in Hamburg war, weil er in Berlin studiert. Und das konnte er sich absolut nicht erklären. Er hat die HASPA angerufen und auch da hat er zunächst keine befriedigende Antwort bekommen. Die Reaktion war, dass die aktuelle Karte wieder gesperrt wurde und dass die HASPA Rücklastschriften veranlasst hat, also er das Geld wieder zurückbekommen hat. Es ging immerhin um rund 200 Euro.
Okay, und Steffen, aber das kann ja jetzt nicht sein. Die Karte ist gesperrt und jetzt können die darauf trotzdem noch zugreifen durch das Lastschriftverfahren. Erklär uns das mal bitte genauer.
Ja, so ist das leider. Und das hat der Hamburger Student eben nur durch eigene Recherche im Internet herausgefunden. Es gibt zwei Sperrverfahren, eben das Bekannte, was jeder kennt. Damit werden aber nur die Zahlungen per PIN oder das Geld abheben am Automaten gesperrt, aber nicht das Bezahlen mit EC-Karte und Unterschrift. Dafür gibt es ein anderes Sperrverfahren, das vom Einzelhandel selbst organisiert ist und abgekürzt KUNO heißt. Und dass die Polizei auch in ihre Anzeigenaufnahme integriert hat. Also im Normalfall sollte es so sein, wenn man also zur Polizei geht und die Karte als gestohlen meldet, dass dann auch über dieses System KUNO eine Sperre für das Lastschriftverfahren ausgelöst wird. Ob das jetzt in diesem Fall passiert ist oder nicht, lässt sich jetzt nach der langen Zeit nicht mehr feststellen. Es kann sein, dass es gemacht worden ist, aber dabei gibt es noch eine andere Tücke. Diese erste Sperrung ist nur vorübergehend und die geht meist nur so über 10 Tage. Für eine dauerhafte Sperrung braucht man noch eine spezielle Kartenfolgenummer, die aber jetzt nicht auf jeder EC-Karte draufsteht. Also bei der HASPA ist das eben zum Beispiel nicht der Fall. Man muss sie dann telefonisch in Erfahrung bringen und kann diese Nummer dann auch noch online nachmelden, wenn schon einmal dieses KUNO-Sperrverfahren für einen initiiert wurde.
Nur um jetzt das mal klarzustellen. Ich rufe die 116-116 an, denke, ich bin ganz sicher. Jetzt muss ich aber eigentlich dieses KUNO-Verfahren machen, von dem ich, sage ich dir ganz ehrlich, noch nie gehört habe. Und ich habe meine Karte schon mal sperren lassen.
So wird es wahrscheinlich den meisten Kunden gehen, gemessen an den Antworten, die wir jetzt zu diesem Fall von der deutschen Kreditwirtschaft und auch von der HASPA bekommen haben, dürfte es diesen Fall eigentlich gar nicht geben. Es wäre völlig unmöglich, dass er passiert, aber er hat sich eben doch ereignet. Das liegt daran, dass die Kreditwirtschaft ihre Verfahren, ihre Bezahlverfahren mit PIN und kontaktlos und so weiter favorisiert. Und das andere Verfahren mit Unterschrift sozusagen ist eher ein Verfahren, was vom Einzelhandel initiiert wurde, weil es für die Einzelhändler auch günstiger ist. An jeder kontaktlosen Transaktion verdient die Kreditwirtschaft. An so einem Lastschriftverfahren verdient sie nichts. Und so kommt es eben, dass diese beiden Sperrsysteme, also die 116-116 und KUNO, nicht miteinander kooperieren. Und das hat uns auch KUNO ganz klar bestätigt. Vor diesen unterschiedlichen Interessen wird es eben auch künftig keine Zusammenarbeit geben, sodass sozusagen diese Sperrung des Lastschriftverfahrens auch gleich über die Sperrhotline mit erledigt werden könnte.
Also was muss man denn jetzt tatsächlich tun, damit die Karte wirklich sicher gegen den Betrug gesperrt ist?
Man muss die Sperrhotline anrufen und man muss eben zur Polizei gehen und dort auf die Sperrung mittels dieses Systems KUNO dringen, weil das eben auch nur von der Polizei initiiert werden kann.
Und jetzt noch einmal zurück zu dem Fall, über den du berichtet hast. Da ist am Ende alles gut ausgegangen oder gab es da auch noch ein böses Ende?
Ja, der Hamburger Student hat zwar sein Geld zurückbekommen und er hat sich auch anschließend sofort telefonisch und schriftlich mit den betroffenen Einzelhändlern in Verbindung gesetzt, was er denn jetzt tun soll, und hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie eben von ihm kein Geld bekommen können, weil er einem Betrugsfall zum Opfer gefallen ist. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass er doch von einer Firma eine Inkassoforderung bekommen hat. Also der Einzelhändler eben darauf dringt, doch noch an sein Geld zu kommen. Also der Ärger ist noch nicht ausgestanden. Die Kreditwirtschaft sagt zwar, im Schadensfall wäre das einfach, diese Lastschriften zurückzubuchen. Das ist auch richtig, aber man hat eben dann oder man kann dann zumindest Probleme mit den Einzelhändlern bekommen, bei denen man gar nicht eingekauft hat.
Beim Verlust der Bankkarte sollte man auf Nummer sicher gehen. Neben der Sperrung durch die Hotline sollte man seine Karte zusätzlich noch über KUNO sperren lassen. Vielen Dank an unseren Kollegen Steffen Preisler für die Aufklärung.
An diesem Wochenende finden in Hamburg die Europäischen Tage des Kunsthandwerks statt. Zugeschaltet im Abendblatt Podcast Studio ist jetzt die Metalldesignerin Katrin Heinicke von der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks Hamburg. Frau Heinicke, was sind die Europäischen Tage des Kunsthandwerks?
Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks ist eine Initiative, die aus Frankreich kommt. Da werden die gesamten Werkstätten geöffnet. Von Frankreich ausgehend hat sich das über ganz Europa ausgebreitet, auch bis nach Deutschland. Also inzwischen sind 11 Bundesländer dabei und wir als Hamburger sind inzwischen schon 3 Jahre dabei.
Und wie kann man an diesem Tag teilnehmen?
Wenn man einen handwerklichen Betrieb hat oder Kunsthandwerker professioneller ist, kann man sich über die jeweilige Seite der Handwerkskammer und bei uns natürlich über unsere Seite in Hamburg anmelden. Da geht man auf kunsthandwerkertage.de und da gibt es einen Anmeldebutton und ja, da kann man sich dann via Internet anmelden.
Und wenn ich jetzt als Interessierter da gerne mal gucken möchte, wie kann ich mich informieren, wo kann ich da hingehen? Kann ich dann einfach in die Werkstätten reingehen?
Also gedacht ist es so, dass man auf die Website gucken kann und gucken kann, welche Veranstaltungen es gibt. Also es sind nicht nur Werkstätten da, es ist zum Beispiel auch die Buchdruckkunst im Museum der Arbeit mit dabei. Aber man kann natürlich auch direkt in die Werkstätten hineingehen, zum Beispiel auch in die Tapetenmanufaktur. Das stelle ich mir auch ganz interessant vor, Print Garden. Da werden zum Beispiel auch Kurse oder Schauwerkstätten gearbeitet, wo man den Handwerkern direkt auf die Hände schauen kann und dabei zugucken kann, wie ein Stück entsteht.
Wo finden wir Sie denn an diesen Europäischen Tagen des Kunsthandwerks? Also ganz speziell Sie als Frau Heinicke.
Mich findet man im Arts and Crafts. Das ist die Galerie der ADK Hamburg. Wir sind ja 100 Kunsthandwerker, die in diesem Verbund einen Arbeitsverband haben. Haben wir eine Galerie mit 15 Kunsthandwerkern. Da findet auch eine Show, eine Sonderschau statt. Und zwar zeigt Gunter König, der ist Möbeltischler, 40 Jahre Stuhlgestaltung aus seinen 40 Jahren Berufsjahren. Und da findet heute die Eröffnung statt ab 18 Uhr. Wir freuen uns über alle Besucher, die gerne kommen möchten, am Gustav-Mahler Platz 1 in Kolonnadennähe.
Vielen Dank an Katrin Heinicke von der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks Hamburg. An diesem Wochenende finden, bei wahrscheinlich bestem Wetter, die Europäischen Tage des Kunsthandwerks statt. Die Informationen finden Sie in unseren Shownotes. Gestern hat unser Kollege Lars Hansen über etwas kuriose Regeln für die Außengastronomie in Harburg berichtet. Die Kurzform: Wenn Gastronomen draußen Tische und Stühle für die Gäste aufstellen wollen, brauchen sie eine Skizze, erstellt von einem technischen Zeichner oder einem Architekten. Das bedeutet viel Zeitaufwand, Planung und hohe Kosten.
Und jetzt ist unser Lokalreporter Alexander Berthold mal wieder bei uns im Studio. Alex, wir sind ja an der Geschichte dran geblieben. Wir haben sie ja gestern von unserem Kollegen Lars Hansen gehört und haben auch schon gedacht, was ist da denn los? Und dann haben wir gleich mal 2 Anfragen rausgeschickt. Kannst du uns da einmal updaten?
Ja, zum einen haben wir die Pressestelle des Bezirks Harburg zum Sachverhalt angefragt. Bis zum Redaktionsschluss für diesen Podcast haben wir keine Aussage, trotz mehrfacher Nachfrage zu diesem Thema, erhalten. Wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen viel zu tun haben und eine etwas spontane Anfrage für einen Podcast und auch bei einem so speziellen Thema sind nicht leicht zu beantworten. Und wir wissen auch, dass nicht jeder gerne in einen Podcast kommen möchte. Wir wollen auch niemanden zwingen. Trotzdem hätten wir uns natürlich gerne gewünscht, beide Seiten zu beleuchten, gerade weil es so ein brisantes Thema ist. Wir haben natürlich auch versucht, einen Harburger Gastronomen zu finden, der über dieses Thema mit uns redet. Wir haben von einem tatsächlich eine schriftliche Stellungnahme bekommen, und zwar der Inhaber des Restaurants Kaspari, Kiomas Ashtarani, aus der Harburger Lämmertwiete. Und was er uns geschrieben hat, das lese ich gleich mal vor. Die Lämmertwiete ist eine beliebte Adresse in der Harburger Altstadt, wo sich Menschen im Sommer bei gutem Wetter treffen, um den Alltag hinter sich zu lassen. Als Gastronomen sind wir bestrebt, diesen Treffpunkt zu ermöglichen. Jedoch müssen wir ständig darauf achten, dass die Tische und Stühle nicht einmal einen Zentimeter außerhalb der Markierung platziert werden dürfen. Als Gastronomen stehen wir vor der Herausforderung, mit den unterschiedlichsten Regelungen für die Außengastronomie in verschiedenen Bezirken und Stadtteilen von Hamburg umzugehen. Es ist für uns unverständlich, dass es keine einheitlichen Vorschriften gibt. Die Außengastronomie ist von entscheidender Bedeutung für unser Geschäft, da sie eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt, mit der wir unsere Kosten decken können. Die Politiker sprechen oft von Bürokratieabbau, aber in der Realität spüren wir eher das Gegenteil. Regelmäßig werden wir von Kontrolleuren der Behörde mit polizeilicher Begleitung überprüft, ob wir uns an die Markierungen halten. Dabei müssen wir uns um unsere Gäste kümmern und sicherstellen, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Es kommt vor, dass Gäste zusätzliche Stühle außerhalb der Markierung platzieren, um mit Freunden anzustoßen. Wir haben regelmäßig Gespräche mit den Kontrolleuren geführt und versucht, ihnen zu erklären, dass wir die Stühle nach dem Verlassen der Gäste zurückstellen. Jedoch wird dies nicht akzeptiert. Wir wünschen uns von der Behörde mehr Nachsicht und Flexibilität. Es ist an der Zeit, dass die Politik eine einheitliche Regelung für die Außengastronomie schafft, damit wir uns nicht ständig neuen Herausforderungen gegenübersehen und uns stattdessen auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: unsere Gäste zu bedienen und ein angenehmes gastronomisches Erlebnis zu bieten.
Das waren wirklich starke Worte von einem betroffenen Gastronomen. Vielen, vielen Dank an den Wirt des Kaspari in Harburg. In diesem Bezirk scheint sich ein Streit zwischen Behörden und Gastronomen zu entwickeln. Wir werden natürlich weiterhin versuchen, ein Statement der Pressestelle des Bezirks zu bekommen. Vielen Dank an meinen Kollegen Alexander Berthold für das Update dieser Story. Folge 122 neigt sich hiermit schon dem Ende entgegen. Vielen Dank natürlich an meine heutige Co-Moderatorin und unsere Werkstudentin Emily Niebuhr. Emily, was war für dich das Highlight deines Debüts?
Ja, ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier mit euch. Gestern haben wir schon langsam angefangen und heute in der Folge, da hatte ich doch gleich die ein oder andere Aufgabe, die nochmal dazu kam. Und ich finde, wir hatten interessante Themen und interessante Interviews heute. Deswegen, so kann es weitergehen.
Auf jeden Fall, aber es geht erstmal in Anführungszeichen normal weiter, denn gut erholt, kaum gebräunt, ist er aus seinem Kurzurlaub wieder da und jetzt auch schon, er muss ja seinen Job irgendwie machen, bei uns im Studio.
Muss ja mein Gehalt rechtfertigen.
Ja, dein gigantisches Gehalt, das diesen Kurzurlaub bezahlt hat. Herzlich willkommen zurück, Marcel Becker.
Ja, hallo mein Lieber.
Marcel, ich find's richtig schön, du bist wieder da und das Wetter wird gut. Also der Kurzurlaub hat sich Hammer, richtig gelohnt.
Als wenn da ein Zusammenhang besteht.
Aber du hast ja das Wochenende vorbereitet für unsere Podcast-Freunde. Freunde, was hast du denn vor dieses Wochenende?
Ja, unter anderem, ich glaube, ein ganz guter Service für den Samstag, wenn du einkaufen gehst, ne, traditionell Wochenendeinkäufe, Mogelpackung im Supermarkt, da gibt es aktuell das ein oder andere, worauf du achten solltest, das haben wir dabei. Und dann ist wer zurück?
Matthias Iken.
Unser stellvertretender Chefredakteur, drei Umschläge, drei Themen, ist ja immer Samstag seine Herausforderung.
Sind die Umschläge schon geschrieben?
Die sind schon geschrieben, ich habe die Themen schon zusammen, aber ich kann natürlich jetzt nicht drüber reden, weil sonst wäre Matthias ja vorbereitet. Es muss ihn ja unvorbereitet treffen. Und am Sonntag dann auch noch eine Premiere, weil der Chef ist jetzt im Urlaub. Also wenn der stellvertretende Chefredakteur aus dem Urlaub zurück ist, kann der Chefredakteur fahren. Lars Heider ist im Urlaub und er hat zusammen mit dem Kollegen Christoph Schwennicke von T-Online, aus der Chefredaktion von T-Online, immer eine Kolumne einmal in der Woche im Abendblatt. Da haben die so einen E-Mail-Dialog. Und Christoph und Lars sind ein eingespieltes Team und da habe ich mir gedacht, wenn Lars schon nicht da ist, dann nehme ich Christoph und der hat sofort Ja gesagt. Und wir reden unter anderem über die Doku von zum 80. Geburtstag von Gerhard Schröder. Und die hast du mir ans Herz gelegt, die gibt es schon in der Mediathek. Du sagst, das wären Hammer-Aussagen von Gerhard Schröder, das müsste man gucken und darüber werde ich mit Christoph reden.
Ja, der Mann sollte nach seinem 80. Geburtstag ganz dringend auch in Rederente gehen, weil wenn man sich die Doku anguckt, fragt man sich echt.
Ich bin so gespannt.
Gab es da zu viel Rotwein oder nicht genug? Warum auch immer. Wir werden es hören am Wochenende und die letzten Worte dieser Podcast-Folge, die traditionelle Podcast-Verabschiedung von Becker am Morgen, die gilt natürlich heute ausnahmsweise nochmal unserer heutigen Co-Moderatorin und Werkstudentin Emily Niebuhr und zwar
bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Tom Husse, guten Morgen. Autofahrer auf der A7 müssen sich jetzt am Wochenende erneut auf Sperrungen des Elbtunnels einstellen. Ab heute Abend, 22 Uhr, wird die Autobahn in Richtung Norden zwischen Heimfeld und Bahrenfeld gesperrt, und zwar bis Montag früh um 5. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Elbtunnel dann auch in Richtung Süden dicht. Die Hamburger Schulbehörde hat mehrere Leitlinien veröffentlicht, wie künstliche Intelligenz im Unterricht eingebaut werden kann. Beispielsweise sollen Schüler generierte Texte auf verschiedene Aspekte untersuchen. Schulsenatorin Bick Harris hofft, dass damit Lehrkräfte KI verstärkt im Unterricht nutzen. Der HSV muss weiter auf seinen Top-Torjäger Robert Glatzel verzichten. Der 30-Jährige fällt auch beim Zweitliga-Heimspiel morgen gegen den 1. FC Kaiserslautern aus. Glatzel plagen Oberschenkelprobleme, dazu kommt eine Erkältung. Deshalb wird er auf jeden Fall fehlen, bestätigt der HSV-Trainer Steffen Baumgart.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.